Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Am 2. Juni stehen in Mexiko Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an. Außerdem Wahlen auf Ebene der Bundesstaaten und in den Kommunen. Rund 99 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Eigentlich also ein Fest der Demokratie. Doch der Wahlkampf in Mexiko ist von Gewalt geprägt. Wir lesen von ermordeten Politikern, von Entführungen, von Angriffen auf Wahlkämpfer. In dieser Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung, schauen wir genauer auf die anstehenden Wahlen im größten spanischsprachigen Land der Erde. Wir werden auf die Hintergründe der grassierenden Gewalt schauen, aber auch auf Entwicklungen, die Hoffnung machen. Wir werden darauf blicken, welches politische Erbe der scheidende linkspopulistische Präsident Obrador hinterlässt und wer bei der Präsidentschaftswahl mit welchen Ideen zu punkten versucht. Eine Wahl, die allein deshalb historisch ist, weil Mexiko danach aller Voraussicht nach erstmals eine Frau an der Staatsspitze haben wird. So treten sowohl das Regierungslager als auch das wichtigste Oppositionsbündnis jeweils mit einer Kandidatin an. Unser heutiger Experte im Podcast, Hans Hartwig Blomeyer, lebt in Mexiko, beobachtet die Politik dort also aus nächster Nähe. Er leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Mexiko-Stadt. Ich bin Fabian Wagner, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, ich bin jetzt mit Hans Hartwig Blomeyer in Mexiko-Stadt verbunden. Hallo Herr Blomeyer und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview.
Ja, hallo nach Berlin. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, über dieses wichtige Thema heute zu sprechen.
Herr Blomeyer, in unserem Podcast beginnen wir zumeist mit einer kurzen Aufwärmrunde. Lassen Sie uns das heute auch so machen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan vervollständigen, okay?
Alles klar.
Alles klar. Mexiko ist ein Land, das
in Nordamerika liegt, aber häufig einfach zu Lateinamerika summiert wird.
Die Wahlen sind für Mexiko
eine wichtige Richtungsentscheidung.
Mein Lieblingsort in Mexiko ist
da, wo ich gerade sitze, das Kassbüro natürlich.
Okay, und außerhalb des Kassbüros
gibt es so viele schöne Orte in Mexiko. Meistens fehlt nur die Zeit, die alle angemessen zu besichtigen.
Okay, vielen Dank, Herr Blomeyer. Herr Blomeyer, ich habe es in der Einleitung dieses Podcasts schon gesagt. Der Wahlkampf in Mexiko läuft, wird aber durch Gewalt erschüttert. Sie verfolgen die Entwicklung ja vor Ort im Land. Wie dramatisch ist denn die Lage?
Die Gewalt ist in der Tat ein Phänomen, was sich nicht nur auf den Wahlkampf bezieht, sondern Mexiko leidet seit vielen, vielen Jahren, man muss inzwischen sagen Jahrzehnten, unter einer eskalierenden Gewalt, die sich aber jetzt mitten im Wahlkampf, der Wahlkampf hat am Anfang März offiziell begonnen, natürlich nochmal in besonderer Weise präsentiert, auch eine entsprechende Öffentlichkeit genießt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Kandidaten, Bürgermeisterkandidaten, Stadtratskandidaten an ihrer Wahl gehindert werden, indem sie bedroht, ermordet, erpresst werden. Das ist ein Phänomen, was außerordentlich besorgniserregend ist.
Herr Blomeyer, Sie haben jetzt schon entführte und auch ermordete Kandidaten angesprochen. Was wissen wir denn über die Hintergründe der Gewalt und warum gelingt es nicht, die Kandidaten und Wahlkämpfer besser zu schützen?
Also zunächst einmal muss man sich ein Bild von der Dimension dieser Wahlen einmal machen. Es stehen über 20.000 Ämter insgesamt in Mexiko zur Wahl. Jetzt nehmen Sie mal 3, 4, 5 Kandidaten pro Amt, dann kommen Sie auf eine Personenzahl, die jetzt gezielt einzeln zu schützen, das ist sicherlich nicht möglich. Also es wird nicht nur der Staatspräsident gewählt, es wird der gesamte Kongress, also 500 Abgeordnete, 128 Senatoren. Es werden 9 Landesregierungen gewählt mit Gouverneuren, Landesparlamenten in 32 Bundesstaaten, Bürgermeister, Stadträte, also eine ungeheure Vielzahl. In einem Land, was 5-mal die Fläche der Bundesrepublik Deutschland hat, mit insgesamt fast 130 Millionen Einwohnern. Also das ist mal so die Gesamtdimension dieser Gewalt. Und ja, die Gewalt eskaliert. Auch dazu mal eine Zahl. Wir haben in der jetzigen Amtszeit des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador bereits knapp 180.000 Morde. 180.000 Morde in 6 Jahren. Das sind roundabout 100 pro Tag. Die schaffen es noch nicht mal in die Zeitung. Das ist ein Ausmaß an eskalierender Gewalt, die natürlich in erster Linie im Zusammenhang steht. Sie fragt nach den Ursachen mit den hier operierenden Kartellen. die nicht mehr richtig als Drogenkartelle, nur als Drogenkartelle bezeichnet werden können, weil die inzwischen ihre Geschäftsfelder doch signifikant diversifiziert haben. Nach wie vor ist Drogenhandel nicht nur Kokain, sondern eben jetzt gerade auch in letzter Zeit Fentanyl eines der Hauptprodukte. Aber die Drogenkartelle operieren auch in ganz normalen Geschäftszweigen. Also wenn Sie Avocados aus Mexiko in Deutschland konsumieren, dann gehen Sie bitte davon aus, dass die zumindest die Kommerzialisierung dieser Avocados auch von Drogenkartellen kontrolliert wird. Das heißt also auch normale Geschäftsfelder in der Landwirtschaft, im Immobiliensektor, die Migrationsfrage in Mexiko, die ja auch ein wesentliches Thema ist. Auch dort werden Migranten von organisierter Kriminalität geschleust, erpresst, ermordet. Das gehört alles zu diesem Phänomen Gewalt in Mexiko dazu.
Nun könnte man ja denken, dass diese verheerende Sicherheitslage, die Sie jetzt eben skizziert haben, zu einer großen Unzufriedenheit mit dem amtierenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador führen würde, der ja kurz AMLO bezeichnet wird. Das ist aber, wenn ich richtig informiert bin, nicht der Fall. Die Zustimmungswerte für den linkspopulistischen Politiker von der Partei Morena sind nach wie vor hoch. Er tritt allerdings nicht mehr zur anstehenden Wahl jetzt an, was schlicht daran liegt, dass die mexikanische Verfassung nur eine Amtszeit von 6 Jahren für einen Präsidenten vorsieht. Es erscheint mir dennoch sinnvoll, an dieser Stelle kurz näher auf AMLO und sein Wirken einzugehen, auch weil dieses wichtig ist für das Verständnis des aktuellen Wahlkampfs. Was für ein politisches Erbe wird AMLO hinterlassen und warum erfährt er die von mir erwähnte Zustimmung?
Also zunächst einmal, diese Zustimmungswerte, die sind richtig, die sind konstant. In seiner fast 6-jährigen Amtszeit liegen die konstant über 60%. Ist vielleicht aber auch mal ganz gut, ein bisschen in die Geschichte zu schauen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich in Mexiko. Wenn man sich die 4 Vorgänger von López Obrador mal anguckt, also die letzten 25 Jahre Amtszeiten in Mexiko, mit einer Ausnahme, das war Enrique Peña Nieto, sein unmittelbarer Vorgänger, dessen Zustimmungswerte fielen schon im 2. Jahr dann doch deutlich ab. Aber die anderen 3, also sowohl Cedillo von der PRI als auch die beiden PAN-Präsidenten Fox und Calderón, hatten in ihrer Amtszeit...
PRI und PAN, zwei große Parteien.
Zwei große Parteien, aus dem mexikanischen Parteienspektrum. Alle diese Präsidenten hatten während ihrer Amtszeit diese hohen Zustimmungswerte. Und auch zu der Zeit war noch nicht alles Gold, liefen die Sachen nicht so positiv. Insofern dieser scheinbare Widerspruch zwischen Rahmenbedingungen, die problematisch sind, und den hohen Zustimmungswerten des Präsidenten, erkläre ich zumindest so, dass das immer eine Erwartungshaltung ist. Das ist nicht notwendigerweise eine Zustimmung für seine Politik. Denn auch heute zeigen Umfragen in Mexiko, dass wenn man die nach bestimmten Politikfeldern fragt, also ob die Menschen zufrieden sind mit der Wirtschaftspolitik, mit der Sozialpolitik, mit der Umwelt-Energiepolitik, mit der Sicherheitspolitik, dann liegen diese Werte deutlich darunter. Bei 20-25%, also die Leute registrieren sehr wohl eine Unzufriedenheit mit den Ergebnissen von Politik, aber nach wie vor ist der Präsident, der in der Tat nicht wiedergewählt werden kann laut Verfassung, ist immer der Hoffnungsträger, er wird es schon irgendwo richten. Und wenn man dann auf López Obrador nochmal eingeht, der ja im Jahr 2018 mit einem bemerkenswerten Wahlergebnis von über 53% ins Amt gewählt wurde, auch das war damals Ausdruck von einer breiten Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die in ihm den Hoffnungsträger sahen. Und Hoffnungsträger ist er bis zu seinem letzten Amtstag und wird er auch bis zu seinem letzten Amtstag bleiben.
Und Herr Blumeyer, wenn Sie so ein bisschen jetzt auf die 6 Jahre schauen, was hat denn Obrador auf seiner Habenseite und was muss kritisiert werden?
Also seine 3 zentralen Wahlkampfversprechen 2018. Wenn man Bilanz zieht, muss man ja davon ausgehen, was war denn sein Startpunkt. Das waren 3 Themen, die jeder Mexikaner und jeder internationale Beobachter unterschrieben hätte. Kampf gegen die Unsicherheit, also die grassierende Gewalt. Zweitens Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit. Mexiko ist ein sehr ungerecht verteiltes Land mit über 40% der Bevölkerung in Armut. Also auch das ein No-Brainer, würde man sagen, den es anzugehen gilt. Und das dritte, die grassierende Korruption. 3 Themen, wo jeder sagen würde, da muss man ran, wenn man Präsident Mexikos werden will. So, wenn man jetzt Bilanz zieht und das aufgrund der verfügbaren Zeit nur sehr verkürzt. Zum Thema Sicherheit, Gewalt habe ich eben ein paar Zahlen genannt. Es hat sich also deutlich verschlechtert, also mitnichten eine Verbesserung, auch wenn der Präsident immer darauf drängt, er hätte andere Daten. Aber diese 180.000 Morde sind Daten seiner öffentlichen Verwaltung, also der Regierung stellen seiner eigenen Regierung. Das sind nicht irgendwelche Zahlen, die von irgendeiner NGO in den Raum geworfen wurden. Also an der Seite ganz klar Ziel weit verfehlt. Beim Thema Korruption kann er immer noch für sich in Anspruch nehmen, dass er als Person als nicht korrupt gilt, aber die Korruptionsskandale sind auch in seiner Amtszeit deutlich vorhanden und gehen bis in den engsten Zirkel seiner Familie. Es geht hier um seine Söhne, die verstrickt sind in Vergabe von Aufträgen in Millionenhöhe, ohne Ausschreibung etc. Also die Korruptionsskandale kommen bis an seine Haustür, wenn man so will. Beim Thema soziale Gerechtigkeit muss man ihm zugutehalten, dass er im Bereich beispielsweise Erhöhung des Mindestlohns, signifikante Erhöhung des Mindestlohns und signifikante Erhöhung der Renten sicherlich eines getan hat, was bei dieser hohen Armutsanteil in der Bevölkerung natürlich Wirkung hinterlässt und auch dazu beiträgt, dass die Menschen in ihm einen Hoffnungsträger sehen, weil er immer wieder auch Wert darauf legt, den Menschen zu erklären, dass diese Wohltaten mit ihm in Verbindung stehen. Das spielt gerade im Wahlkampf auch eine signifikante Rolle.
Und auf diesen Wahlkampf, Herr Blomeyer, da schauen wir jetzt. Vielleicht noch ganz kurz ein weiterer Punkt, der ja auch immer im Zusammenhang mit der derzeitigen Regierung in Mexiko gesagt wird, ist die Entwicklung der Demokratie. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Jetzt schauen wir auf den Wahlkampf. Ich habe es in der Einleitung auch schon gesagt. Mexiko dürfte erstmals in der Geschichte eine Präsidentin bekommen. Zwar gibt es auch einen männlichen Kandidaten, ihm werden jedoch keine Chancen eingeräumt. Stattdessen geht man davon aus, dass der Sieg zwischen Claudia Sheinbaum und Xochitl Galvez ausgemacht wird. Sheinbaum ist die Kandidatin des Regierungslagers, wird von AMLO unterstützt, also von dem Präsidenten, und gilt als Favoritin. Lassen Sie uns deshalb mit ihr beginnen. Was ist sie für eine Politikerin und welche Akzente setzt sie im Wahlkampf?
Vielleicht gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zu dieser Neuigkeit, eine Frau wird Präsidentin Mexikos. Was Gendergerechtigkeit angeht, ist Mexiko ein gutes Stück weiter als viele europäische Länder. Ja, zum ersten Mal stellen sich zwei Frauen mit guten Aussichten und ein dritter Kandidat, ein Mann mit weniger guten Aussichten zur Wahl. Aber wir haben 32 Bundesstaaten in Mexiko, von denen 10 bereits von Frauen regiert werden. Also wir haben 10 weibliche, wir würden sagen, Ministerpräsidentinnen. Ich glaube, in Deutschland ist der Anteil geringer, wenn ich das richtig überblicke. Wir haben im Kongress Pari, also Frauen und Männer 50-50. Das ist gesetzlich verankert. Das ist eine Entwicklung, die in Mexiko schon seit vielen Jahren betrieben wird. Und auch jetzt bei den Kandidatenaufstellungen müssen die jeweiligen Parteien darauf achten, dass jeweils Männer und Frauen in gleicher Anzahl berücksichtigt werden, und zwar jeweils abwechselnd. Also das Thema Gendergerechtigkeit ist in Mexiko durchaus signifikant entwickelt, das mal so als Vorbemerkung. Aber jetzt zu den beiden Damen, die gegeneinander konkurrieren. Claudia Sheinbaum ist in der Tat die Kandidatin der Regierungskoalition, der amtierenden Regierungskoalition, mit Morena als der zentralen Partei. Claudia Sheinbaum ist die Auserkorene, ist die Favoritin des Präsidenten. Und Auserkoren, das hat man hier wörtlich zu nehmen. Das ist nämlich eine alte Tradition in der mexikanischen Politik. Also unter der Staatspartei PRI, die Mexiko 70 Jahre lang regiert hat, war es immer so, dass der scheidende Präsident seinen Nachfolger auserkoren hat mit dem berühmten Fingerzeig, dem Dedazo. Und was jetzt passiert ist bei Morena, sieht doch sehr ähnlich aus. Man hat zwar eine Umfrage gemacht, aber die Umfrage war Morena intern, und wer dort die Spielregeln gesetzt hat, das sei mal dahingestellt. Ganz klar ist, und López Obrador hat sich vielfältig auch in diesem parteiinternen Wahlkampf positioniert und ganz klar seine Sympathie und Präferenz für Claudia Sheinbaum zu erkennen gegeben. Also es ist seine Favoritin, und das macht er auch nach wie vor sehr deutlich und artikuliert, obwohl das Gesetz es ihm eigentlich verbietet, in dem Wahlkampf zu intervenieren. Bei seinen morgendlichen Pressekonferenzen, den Mañaneras, vergeht keine, ohne dass er das artikuliert und dann nachher entsprechend gerügt wird. Aber wie gesagt, das ist die Favoritin des Präsidenten. Wer ist Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum ist 61 Jahre alt, war die letzten 6 Jahre die Oberbürgermeisterin der Hauptstadt Mexico City. Das hat sie mit López Obrador gemeint, der auch vorher Oberbürgermeister oder eben Gouverneur der Stadt Mexiko war. In diesen 6 Jahren Amtszeit ist sie in den letzten 2-3 Jahren immer stärker zu einer ja fast Kopie von AMLO mutiert. In ihren Auftritten, in ihrem Wording, so wie sie sich dargestellt hat, was Wahlkampf taktisch nicht unverständlich ist. Wenn man einen Präsidenten mit der hohen Popularität hat, von ihm auserkoren wird, wird man jetzt im Wahlkampf nicht irgendwelche Widersprüche aufbauen, sondern sie steht für die Kontinuität der Politik AMLOS. Das wäre die verkürzte Fassung. Sie ist populär wäre jetzt nicht der richtige Ausdruck. Sie wirkt manchmal etwas hölzern, etwas unnahbar, so in ihren Auftritten. Aber wie gesagt, sie liegt vorne und bei ihr geht es in ihrem Wahlkampf, geht es in erster Linie darum, keine Fehler zu machen. Die begibt sie zwar manchmal, wie jetzt beim Wahlkampfauftritt mit einem verbalen Lapsus, der sofort genüsslich von der Opposition aufgegriffen wurde. Aber bisher wirkt das alles sehr organisiert und auch sehr diszipliniert, was im Wahlkampf von Claudia Scheinbaum passiert. Und sie liegt in den Umfragen, in den meisten Umfragen vorne. Das muss man auch sagen. Wie deutlich, das wäre ein anderes Thema, wie glaubwürdig Umfragen in Mexiko sind, das muss man auch mit Vorsicht genießen.
Und die Gegenkandidatin, Xochitl Gálvez, die wichtigste Konkurrentin Scheinbaums, wo würden Sie diese politisch verorten und wie versucht sie, Scheinbaum politisch zu stellen?
Ja, Xochitl Gálvez ist in der Tat ein interessanter Gegenentwurf. Auch sie ist eine Kandidatin, die sich aber in einem durchaus anspruchsvollen Wettbewerb gegen andere Mitbewerber in der Oppositionskoalition, die aus drei traditionellen Parteien besteht, durchgesetzt hat gegen Mitbewerber anderer Parteien. Xochitl Gálvez war die letzten 6 Jahre Senatorin für die konservative Partei PAN, Partido Acción Nacional, obwohl sie selber nicht Parteimitglied ist. Dieses Konstrukt ist möglich. Xochitl Gálvez ist also die Kandidatin dieser Koalition, aber sie steht auch als Kandidatin von zahlreichen Organisationen der Zivilgesellschaft. Also ist nicht nur eine Parteienkandidatin, auch wenn sie von Scheinbaum und der Regierungskoalition gerne als die Kandidatin der Altparteien dargestellt wird. Sie hat eine außerordentlich spannende, interessante und glaubwürdige Vita. Sie kommt aus allerärmsten Verhältnissen, aus dem Bundesstaat Hidalgo, mit indigener Abstammung von den Otomi-Indianern aus Hidalgo, hat sich als Kind mit Straßenverkauf durchgeschlagen, um zum Familieneinkommen beizutragen, hat dann ein Stipendium bekommen und konnte nach Mexiko-Stadt, als junges Mädchen nach Mexiko-Stadt gehen, an die Uni, hat Ingenieurswissenschaften studiert und hat sich dann zu einer, wir würden sagen, mittelständischen Unternehmerin, erfolgreichen Unternehmerin emporgearbeitet. Sie ist eine dieser Emporkömmlinge, über die AMLO immer so abschätzend und abwertend, eine Aspirationista, also die Ambitionen hat und die diese Ambitionen in der Tat zunächst in der Privatwirtschaft durchgesetzt hat. Und wie gesagt, sie war erfolgreiche oder sie ist erfolgreiche mittelständische Unternehmerin. In die Politik ist sie dann gegangen in der Amtszeit von Vicente Fox, also 2000 bis 2006, hat er sie beauftragt mit dem Aufbau des Instituts für indigene Angelegenheiten. Damit ist sie in die öffentliche Politik gegangen, war dann Bezirksbürgermeisterin, wenn wir Berlin mal Berlin ist ja Partnerstadt von Mexiko. Sie war also Bezirksbürgermeisterin in einer der Stadtbezirke Mexiko-Stadts und dann eben als Senatorin. Also sie hat sicherlich nicht die lange exekutive Erfahrung, wie das bei Claudia Scheinbaum der Fall ist. Aber sie hat eben eine persönliche Story, eine persönliche Vita, die gerade bei unteren Bevölkerungsschichten ankommt, so nach dem Motto, wenn man es mit Barack Obama hält, yes, we can. Also es gibt diese Erfolgsstorys, dass man auch aus ärmsten Verhältnissen bis ganz nach oben kommen kann. Das ist, glaube ich, so ihr Hauptasset.
Herr Blumeyer, nochmal, wenn wir ganz kurz auf die beiden Kandidaten jetzt vergleichen. Sie haben jetzt schön die Hintergründe zu diesen Kandidatinnen erläutert. Gibt es denn so 2, 3 Dinge, wo Sie sagen würden, ja, das sind die entscheidenden inhaltlichen Differenzen?
Also wenn man mal die TV-Debatten, die es hier auch gibt, und die sind thematisch strukturiert. Und wenn man dann sagen würde, gut, das schaue ich mir mal an, um zu schauen, wer steht für was, die Zeit kann man sich sparen. Das waren natürlich Debatten, wo es um persönliche Angriffe, Attacken ging, wer ist glaubwürdig, wen kann man wo, in welche Ecke stellen, etc. Also zu den inhaltlichen Dingen kann man aus der Warte, konnte man aus diesen Debatten nicht besonderlich viel ziehen. Wenn man dann sagt, also okay, wenn Claudia Scheinbaum sagt, ich stehe für Kontinuität der Regierung von Andrés Manuel López Obrador, dann wird man ja unruhig, wenn man sagt, ja wie Kontinuität, also innere Sicherheit weiter so laufen lassen wie bisher, wäre keine gute Idee, weiter so laufen lassen in der Energiepolitik, wo López Obrador ja zurück in die 70er Jahre, also auf fossile Energien setzend, was bei Claudia Scheinbaum als promovierte Physikerin und Wissenschaftlerin kaum zu verstehen ist, also gibt es natürlich Elemente, wo man sagen könnte, vielleicht macht sie dann dort Dinge auch anders. Aber nochmal, das artikuliert sie im Wahlkampf im Moment nicht, weil man dann ja einen Widerspruch von ihr zu López Obrador natürlich sofort herausarbeiten würde. Also wenn da nur steht Kontinuität, kann man sagen, also was erwartet uns denn wirklich? Also das ist wirklich nicht klar, für was Claudia Sheinbaum steht, während natürlich Xochitl Gálvez die Kontrapunkte setzt und sagt, also nein, in der Energiepolitik werde ich auf erneuerbare Energien setzen. Bei innerer Sicherheit werde ich rigoros gegen Kartelle vorgehen. Wie genau das passieren soll, das wissen wir alle auch noch nicht. Genau. Sie sagt aber auch, ich werde Mexiko wieder stärker in den internationalen Kontext bringen. Auch ein Kontrapunkt zu dem, was López Obrador bisher gemacht hat. Sie sagt aber dann auch, denn da wird es für sie problematisch, sagt, ich werde die Sozialhilfeprogramme aber fortsetzen. Denn das ist das Argument von Sheinbaum zu sagen, passt auf, die nimmt euch das alles weg. All die Wohltaten, die wir im Moment verteilen, die wird euch die Kandidatin der Opposition wegnehmen und dann gibt's das nicht mehr. Nochmal, das ist vielleicht für die Opposition das schwierigste Thema und deswegen wie ein Mantra hört man eben von Seiten von Xochitl Gálvez, die Sozialhilfeprogramme werden nicht angerührt, die werden fortgesetzt, macht euch da keine Sorgen. Also das ist mal so im Groben, was es inhaltlich im Wahlkampf im Moment zu berichten gibt, aber das ist nicht besonders tiefgründig.
Herr Blomeyer, in einem Bericht, den Sie jüngst zu den Wahlen veröffentlicht haben, schreiben Sie, dass die mexikanische Demokratie derzeit, Zitat, mindestens fragil, wenn nicht gar dysfunktional erscheint. Woran machen Sie das fest und was bedeutet das mit Blick auf die Fairness des Wahlkampfes? Es gab ja auch Proteste gegen die Regierung, der vorgeworfen wurde, den demokratischen Wettstreit einzuschränken.
Also zunächst einmal ist das in der Tat ein sehr ungleicher Wahlkampf. Da treten ja nicht zwei oder drei Kandidaten unter gleichen Bedingungen gegeneinander an. Die Kandidatin der Regierungskoalition hat, wie ich eben schon mal angedeutet habe, natürlich die massive Unterstützung der nicht ihrer Partei, sondern der Regierung. Man ist fast geneigt zu sagen, des Staates angesichts der Dominanz des Präsidenten, der Mehrheiten im Parlament, der verfügbaren Mittel, von denen nicht alle Mittel immer transparent verstreut werden, was im Moment im Wahlkampf an Geldern verteilt wird. Natürlich wird das gemessen und muss registriert und muss offengelegt werden, aber da gibt es eine hohe Dunkelziffer und natürlich hat da Regierung, hinzu kommen noch 23 Landesregierungen von 32 von Morena, also da sind natürlich Ausgangsvoraussetzungen schon mal außerordentlich ungleich, wenn es um den Wahlkampf geht. Wenn es um das Thema wie fragil oder dysfunktional, ja, das haben wir so formuliert, die mexikanische Demokratie ist, dann hat das nicht nur was mit dem Wahlkampf zu tun, sondern da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also, dass wir ein politisches System haben, wo der Präsident qua Amt eine sehr mächtige Rolle spielt, das ist so in der Verfassung verankert und das hatten die Vorgänger ja auch. Wenn ich aber jetzt einen mächtigen Präsidenten habe, der außerdem noch die Mehrheit, einfache Mehrheit im Kongress hat, dann heißt das, dass also dort auch einfache Gesetzesentscheidungen durchgewunken werden, kommt zu dem Machtfaktor noch hinzu. Was sich aber verändert hat in diesen 6 Jahren, ist die Rolle des Militärs. Davor waren die Streitkräfte, also alle Einheiten der Streitkräfte waren für innere und äußere Sicherheit zuständig und nichts anderes. Unter AMLO haben sich die Streitkräfte aber zu Ausführern von Ingenieursarbeiten, Eisenbahnbau, Flughafenbau, Verwaltung von Zoll und Häfen etc. mutiert. Da darf man und muss man sich fragen, ob dieses Stichwort der Militarisierung nicht im Sinne von mehr Militärs auf den Straßen zur Bekämpfung von Gewalt, sondern Militär in Bereichen, wo eigentlich zivile Institutionen das Sagen haben sollen. Und man fragt sich, wo führt das hin? Stärkt das die Demokratie? Nein, das führt zu einer weiteren Machtkonzentration, denn das wird natürlich vom Präsidenten und vom Präsidialamt kontrolliert. Bedenklich, wirklich bedenklich sind die Attacken gegen freie Meinungsäußerung. Also was Journalisten hier erleben, sowohl in Form von Gewalt, für Journalisten ist Mexiko das gefährlichste Land weltweit, Ermordung von Journalisten. Das geht jetzt nicht auf Regierung zurück, sondern auf organisierte Kriminalität. Also Journalisten, die recherchieren und irgendwelche Stories veröffentlichen, die irgendeinem Kartell unlieb sind, werden schlicht und ergreifend beiseite geräumt. Aber Journalisten werden eben auch von der Regierung und persönlich vom Präsidenten exponiert in seinen Pressekonferenzen angegriffen, attackiert, exponiert mit Veröffentlichung von deren Telefonnummer etc. Also wirklich Dinge, die sich nicht nur nicht gehören, sondern die diese Journalisten wirklich noch zusätzlicher Gefahr aussetzen. Und das zeigt, dass in der Regierung offenbar ein Problem da ist mit unterschiedlichen Meinungen, die zu einer normalen Demokratie gehören. Dass Opposition eine Rolle hat und Regierung eine Rolle hat. Also es ist halt so, wenn unterschiedliche Meinungen geäußert werden, führt das sofort zu dieser Art von massiven Attacken. Und das dritte problematische Thema ist Gewaltenteilung, also die Angriffe gegen die Unabhängigkeit von Justiz. Justiz ist ohnehin ein fragiles Konstrukt in Mexiko. 95% Straflosigkeit sind ein Faktor, der außerordentlich bedenklich ist. Aber wenn dann noch kontinuierlich bei Entscheidungen des obersten Gerichtshofs, auch da wieder persönlich vom Präsidenten Attacken gegen die Vorsitzende des obersten Gerichtshofs gefahren werden, führt das auch zu einer Schwächung eines zentralen Elements eines demokratischen Systems, nämlich ein unabhängiger Rechtsstaat und ein wirkungsvoller Rechtsstaat. Und das wird untergraben, das wird nahezu täglich untergraben. Und deswegen denke ich, dass es nicht verkehrt ist, hier von einer Schwächung der Demokratie zu sprechen. Und letzter Punkt, Mexiko hat von 2000 bis jetzt einiges dafür getan, um autonome Institutionen, das Wahlinstitut, ein Institut für den Zugang zu öffentlichen Informationen und andere, sind keine Regierungsorganisationen, sondern staatliche Institutionen. Und auch die wurden in der Amtszeit von López Obrador in ihren finanziellen Mitteln beschränkt. Und auch wenn dort Entscheidungen getroffen werden, wenn beispielsweise das Wahlinstitut den Präsidenten auffordert, keinen Wahlkampf zu betreiben, was die Aufgabe dieses Wahlinstitutes ist, dann wird am Folgetag garantiert das Wahlinstitut wieder angegriffen, was es denn sich da erlaube, den Präsidenten zu kritisieren. Also das sind alles Elemente, die zu einer stärkeren Zentralisierung führen und zu einer Schwächung der Demokratie als politische Organisationsform.
Und Herr Blomeyer, haben Sie denn Hoffnung, dass jetzt unabhängig davon, wer der beiden Kandidatinnen jetzt dann am Ende Präsidentin werden wird, dass sich da in dieses doch so ein bisschen düstere Bild in Zukunft aufhellen könnte?
Ja, bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Insofern natürlich gibt es immer Hoffnung. Man könnte ja sagen, schlimmer kann es kaum werden. Das ist eine Aussage, die ich in Mexiko nicht treffen würde. Es kann immer noch schlimmer werden. Aber ich denke, dass die zentralen Herausforderungen sind eigentlich klar. Also das Thema innere Sicherheit ist die Herausforderung schlechthin. Das kann auch eine Regierung mit drei Federstrichen nicht ändern. Das bedarf eines völlig neuen Konzeptes. Dieses bisherige Abrazos, no balazos, also Umarmung und keine Schüsse, hat sich als kompletter Flop erwiesen. Hier muss anders agiert werden. Und Hoffnung ist natürlich auch da, weil Mexiko wirtschaftlich derzeit durchaus boomt, was mit Nearshoring zu tun hat. Also es gibt nachhaltig.
Nearshoring wird, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären.
Ja, Nearshoring hat was damit zu tun, dass aufgrund des Handelskrieges zwischen USA und China zahlreiche Firmen ihre Produktionsstandorte verlagern, in die Nähe des Konsums setzen. Also Near- oder Friendshoring sagen auch einige, also das ist die Verlagerung von Produktionsstätten. Und da ist Mexiko, weil es Teil des Handelsabkommens USA-Mexiko-Kanada ist, weil es in unmittelbarer Nachbarschaft zu den USA liegt, prädestiniert dafür, diese Investitionen an Land zu ziehen. Investitionen heißt Arbeitsplätze, heißt Steuereinnahmen etc. Aber dazu muss sich was an der Energiepolitik ändern. Mexiko muss ausreichende erneuerbare Energie zur Verfügung stellen. Also die Energiepolitik muss sich ändern. Und diese Investitionen kommen natürlich nicht in ein Land, wo grassierende Gewalt herrscht. Also das sind die beiden Dinge. Wenn man von diesem Phänomen profitieren will, muss man sich dieser beiden Dinge annehmen, egal wer die Wahl gewinnt.
Herr Blomeyer, lassen Sie uns zum Abschluss auf die gleichzeitig anstehenden Parlamentswahlen, also wie jene auf Bundesebene und in den Kommunen, schauen. Welchen Einfluss haben diese auf die Zukunft des Landes und für die Handlungsmöglichkeiten der zukünftigen Präsidentin?
In der Tat, der Kongress, also beide Kammern werden komplett neu gewählt. Und die zentrale Frage wird sein, über welche Mehrheiten verfügt die zukünftige Präsidentin. Und da gibt es im Prinzip zwei Szenarien. Ein Wunschszenario für Claudia Sheinbaum und Morena, dass die Mehrheit so groß ist, also eine Zweidrittelmehrheit, dass auch Verfassungsänderungen möglich sind. Das ist nicht nur für die Opposition, sondern auch für unabhängige Beobachter das Worst-Case-Szenario. Denn wenn die Verfassung noch verändert werden kann, droht eine weitere Zentralisierung und Konzentration der Macht auf der Ebene des Zentralstaats und der zukünftigen Präsidentin. Das Ziel der Opposition ist also erstens, diese Zweidrittelmehrheit zu vermeiden, was den Umfragen zufolge höchst wahrscheinlich ist. Und im Idealfall, sagt die Opposition, müssen wir selber eine Mehrheit haben, dann kann die Regierung nicht einfach durchregieren. Also das ist so ein bisschen die zentrale Herausforderung auf der parlamentarischen Ebene. Und darunter lohnt sich wirklich ein Blick auf diese neuen Bundesstaaten, in denen gewählt wird. Denn auch dort, als AMLO 2018 gewonnen hat, stellte Morena keine einzige Landesregierung. Heute stellen sie 23. Könnten noch zwei oder drei dazukommen bei diesen neuen. Und auch da gilt es für die Opposition, territoriale Präsenz zu wahren. Also selber auch einige dieser Bundesstaaten und insbesondere Bundesstaaten mit hoher Wahlbevölkerung wie Veracruz, wie Puebla und wie die Hauptstadt. In der Hauptstadt wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Und da sieht es für die Opposition relativ gut aus. Das wären so Gegengewichte, wenn man davon ausgeht, dass Scheinbaum aller Wahrscheinlichkeit nach gewinnt, aber abgerechnet wird am 2. Juni, dann wäre es aber für die Opposition wichtig, selber auch Territorium zu halten. Und da steht die Hauptstadt Mexico City im Blickpunkt der Wahlbeobachtung. Da sind wir gespannt, was am 2. Juni passiert.
Herr Blumeyer, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch und beste Grüße nach Mexiko.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu den Wahlen in Mexiko gibt es auch in einem aktuellen Bericht von Hans-Hartwig Blomeyer. Diesen habe ich in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.